Johannes 19, die Verse 17 bis 22. Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz und es stand geschrieben, Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Es war in hebräischer, griechischer und lateinischer Sprache geschrieben. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Lasst uns beten. Himmlischer, ewiger Gott, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist ewig und Wahrheit. Himmel und Erde werden vergehen, doch dein Wort bleibt bis in alle Ewigkeit bestehen. Herr, wir können uns das selten vorstellen, aber selbst wenn wir alles erkannt haben in deiner Herrlichkeit, wenn wir vor dir stehen im neuen Himmel und der neuen Erde, im neuen Jerusalem, so, o himmlischer Vater, wird dein Wort immer noch da sein, wird nicht aufhören. So, Herr, bitten wir, dass du uns durch dein ewiges Wort auf diese herrliche Ewigkeit vorbereitest. Dein Geist, Herr, wir bitten, sei uns gnädig. In Jesu Namen. Amen. Johannes berichtet uns in seinem Evangelium ziemlich wenig über das Leiden Jesu, zumindest im Verhältnis zu dem, was wir in den anderen Evangelien lesen. Wir lesen zum Beispiel nicht davon, wie Pilatus Jesus noch zu Herodes schickt und wie Herodes ihn dann wieder zurückschickt. Johannes berichtet uns auch wenig von der Folterung Jesu. Wir haben einen Teil letzte Woche betrachtet, aber das war relativ wenig im Verhältnis zu dem, was uns die anderen Evangelisten berichten. Johannes berichtet und hält seinen Bericht sehr knapp und ich denke, das hat vor allem zwei Gründe. Er schreibt so, dass wir genau wissen, worum es geht. Johannes will nicht viel drumherum schreiben. Er geht davon aus, dass der Leser versteht, worum es geht mit den Dingen, die er berichtet. Die anderen Evangelisten verwenden andere Mittel, um das zu erklären. Doch Johannes schreibt so, dass er davon ausgehen kann, dass die paar Worte, die er benutzt, alles erklären, was erklärt werden muss. Und wenn es nicht ganz offensichtlich ist, das haben wir schon im gesamten Evangelium gesehen, dann gibt er kurze Kommentare von dem, was Jesus gemeint hat oder von dem, welche Bedeutung es hat oder welches Wort aus dem Alten Testament in Erfüllung gegangen ist. Zweitens, denke ich, will sich Johannes wirklich auf das Wesentliche konzentrieren. Wenn wir andere Erzähltexte haben, auch im Alten Testament, dann sehen wir, dass ganz viel drumherum erzählt wird. Aber die Interesse hat Johannes gar nicht. Johannes will kurz und knapp sagen, worum es geht. Und dadurch kann man eine Geschichte lenken. Je nachdem, wie viele Details man reinpackt oder wie wenig Details man in eine Geschichte packt, kann man schauen, wie man eine Geschichte lenkt. Das ist für uns keine Überraschung, denn wir machen das. Wenn wir Geschichten erzählen, achten wir darauf, wem wir sie erzählen und wie wir sie gewissen Personen erzählen. Wenn wir von einem Fall, den wir in den Nachrichten gehört haben, erzählen und es sind Kinder im Raum und die Geschichte ist vielleicht etwas brutaler, dann verschweigen wir vielleicht, wie die Leiche gefunden worden ist oder wo sie gefunden worden ist. Wir achten darauf, dass wir Kindern nicht das zumuten, was wir Erwachsenen zumuten. Hoffe ich zumindest, dass wir das machen. Und wir machen es auch mit anderen Geschichten, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben. Manchen Leuten ist es wichtig, gewisse Informationen zu geben. Anderen Leuten können wir gewisse Informationen verschweigen. Wenn wir einen Unfall haben und wir schildern den Unfall unseren Freunden und Familien, dann sind wir sehr detailliert. Wenn wir den Unfall aber der Versicherung schildern, dann interessiert die das nicht, wo wir hin wollten, wen wir treffen wollten, wo wir herkamen. Die interessiert, was passiert ist. Und Johannes scheint genau das zu machen. Er will eine klare Sache vermitteln. Er lässt alles aus, was nicht notwendig ist. Er lässt alles aus, was wir nicht brauchen. Johannes nutzt auch wieder Ironie in diesem Abschnitt, das werden wir gleich feststellen. Er nutzt die Ironie, um deutlich zu machen, dass der größte und mächtige Mensch in diesem Abschnitt, von dem wir wenig hören, von dem wir wenig sehen, der am Ende niedrigsten und erbärmlichsten Tod stirbt. Er berichtet uns davon, wie der König, der im Abschnitt zuvor noch verspottet wurde, jetzt auch noch gekreuzigt wird. Deswegen lautet der Titel auch, der König wird gekreuzigt. Und wir werden vier Punkte betrachten, um euch etwas auf Trab zu halten. Vier anstatt drei Punkte heute. Der erste Punkt ist die Kreuzigung, der zweite das Schild, der dritte Punkt der Protest und der vierte Punkt ist dann die Wahrheit. Der letzte Abschnitt, den wir letzte Woche betrachtet haben, endet damit, dass Pilatus Jesus übergibt, damit er gekreuzigt werden kann. Die letzten Worte des letzten Abschnitts ist, da übergab er ihnen, der Kontext lässt zu, dass es die Juden waren, Jesus, damit er gekreuzigt werde. Und davor haben wir gesehen, wie er Jesus zu den Kriegsknechten gebracht hat und die Kriegsknechte sich über ihn lustig gemacht haben, ihn ausgelacht haben, sie haben ihn nackt ausgezogen, sie haben ihm einen Königsmantel angezogen, sie haben ihm eine Dornenkrone aufgesetzt und haben diesen angeblichen König der Juden verspottet. Und all dem hatte niemand realisiert, dass Jesus letzten Endes wirklich der wahre König ist. Dass Jesus der einzige König ist. Und heute sehen wir, wie sich dieses Thema weiterzieht. Wie weiter versucht wird, sich darüber lustig zu machen und dabei die Wahrheit versucht wird auszublenden, beziehungsweise überspielt wird. Der König, über den sich alle lustig machen, wird gekreuzigt. Lass uns also den ersten Punkt betrachten, die Kreuzigung. Johannes berichtet über die Kreuzigung eigentlich nur sehr kurz. Er berichtet nur, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Und man fragt sich, wo ist hier der Bericht, den wir in allen anderen Evangelien haben, dass Jesus zusammengebrochen ist und sein Kreuz nicht selber zu Ende tragen konnte und ein gewisser Simon von Kyrene ihm das Kreuz tragen musste? Er fehlt. Johannes interessiert sich nicht dafür, was auf dem Weg von der Verurteilung bis zum Kreuz geschehen ist. Er sagt nur, Jesus hat das Kreuz genommen und ist dorthin gegangen. Und das, obwohl Johannes dabei war. Johannes war höchstwahrscheinlich den ganzen Weg von der Verurteilung bis zum Kreuz dabei und hat gesehen, wie Jesus unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen ist. Johannes war einer der Jünger, wahrscheinlich der einzige Jünger, der am Ende noch am Kreuz Jesus stand, bevor Jesus gestorben ist. In der Tat, Jesus sagt, und das werden wir in zwei Wochen oder werden wir nächste Woche betrachten, er sagt zu Johannes, dass Johannes auf seine Mutter, also auf Maria, aufpassen soll. Und erst dann, das war die letzte Handlung, die Jesus getan hat, erst dann, sagt Jesus, es ist vollbracht, stirbt. Johannes war derjenige, der alles miterlebt hat. Und dennoch hält er seinen Bericht sehr kurz, so kurz wie möglich. Johannes will unsere Aufmerksamkeit auf eine Tatsache lenken. Jesus wurde gekreuzigt. Alles, was er berichtet, deutet genau nur auf diese eine Tatsache hin. Wir lesen, und er trug sein Kreuz. Man könnte übersetzen, Jesus nahm sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte. Was bis dahin passiert, ist egal, für Johannes zumindest. Es war der Ort, den die Römer benutzt haben in Jerusalem, um die Urteile auszuführen, um die Todesstrafe auszuführen. Es war der Ort, wo alle Verbrecher gekreuzigt wurden. Der Ort hieß Schädelstätte, weil er, man kann mit viel Fantasie darin einen Totenschädel sehen. Deswegen wurde er Schädelstätte genannt, aber er wurde auch Schädelstätte genannt, weil dort alle Todesurteile vollstreckt wurden, weil dort alle gestorben sind. Und Johannes sagt uns, dass Jesus dorthin zog nach Golgatha. Dann gibt uns Johannes einen ganz, ganz kurzen Abriss von dem, was passiert. Aber in diesem ganz kurzen Abriss ist alles enthalten, was wir brauchen. Alles, was wir wissen müssen. Dort kreuzigten sie ihn. Alles, was wir wissen müssen. Dort kreuzigten sie ihn. Eine kurze Aussage, die viel beinhaltet. Das bedeutet zum einen, dass Jesus erneut nackt ausgezogen worden ist. Matthäus berichtet uns, nachdem sie ihn sich über ihn lustig gemacht haben sie seine Kleider wieder angezogen. Dann hat er sein Kreuz auf sich genommen und ist zur Schädelstätte gereist. Doch hier haben sie ihn wieder ausgezogen. Das bedeutet aber auch, dass man ihm Nägel durch die Hände getrieben hat oder vielmehr durch die Handgelenke, damit es stabiler war, damit er daran hängen konnte. Mit diesen Nägeln wurde er auf diesen Querbalken genagelt und dann wurde dieser Querbalken hochgezogen, so lange bis Jesus hing. Und weil die Strafe noch nicht schlimm genug war, hat man dann auch noch seine Füße genommen und Nägel durch seine Füße getrieben oder auch wieder dort durch die Gelenke, um ihn die Qualen noch zu vergrößern. Alles, was ihn jetzt noch gehalten hat, waren diese Nägel. Er hing an Nägeln, an diesem Holzbalken. Und das allein, die Schmerzen, waren wahrscheinlich eine Riesenqual für Christus. Aber ich weiß nicht, wie bewusst ihr euch das seid, aber sobald ein Mensch hängt, egal wie er hängt, fängt seine Lunge an, sich zu setzen, runterzusacken, und es fällt ihm immer schwerer zu atmen, wenn er sich nicht irgendwie abstützen kann. Und das ist die nächste Qual. Seine Lunge kriegt nicht mehr genug Luft, und jedes Mal, wenn er versucht, sich abzustützen, muss er sich entweder mit seinen Füßen abstützen oder mit seinen Händen, und jedes Mal hat er einen stechenden Schmerz, der durch seinen ganzen Körper fährt, weil er Nägel in Armen und Beinen hat. Man könnte denken, eigentlich wurde doch Christus schon genug zugerichtet. Eigentlich wurde er doch schon genug gequält mit der Dornenkrone, und er wurde ausgepeitscht und er wurde ins Gesicht geschlagen, und es floss doch schon genug Blut über seinen ganzen Körper. Er war doch schon so schwach. Er war so schwach, dass er unter der Last des Kreuzes zusammengebrochen ist. Die anderen beiden haben sie ihr Kreuz wahrscheinlich selber tragen können. Doch seine eigentlichen Qualen, die Jesus durchlitten hat, fangen jetzt erst richtig an. Jetzt fangen die Schmerzen an. Er muss alles geschmerzt haben. Er muss um Luft gerungen haben. Er hängt dort und er kann nichts machen, als sich nur dem ergeben, was mit ihm geschieht. Johannes erwähnt noch eine Tatsache. Neben der Tatsache, dass er gekreuzigt wird, sagt er, dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere, die zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Jesus wurde mit zwei weiteren Leuten gekreuzigt, und in anderen Berichten lesen wir, dass sie Mörder waren, dass sie Schwerverbrecher waren, die diese Todesstrafe wirklich verdient hatten. Doch Johannes berichtet uns das nicht, weil man es uns auch nicht berichten muss, denn für diejenigen, die dieses Evangelium gelesen haben, denen war klar, dass wenn jemand gekreuzigt wird, dass es einer der schwersten Verbrecher war, der existieren konnte, einer der größten Verbrecher. Dieser Tod wurde nur dann gewählt, wenn der Tod dieser Person wirklich zur Schau gestellt werden sollte, wenn er wirklich dort präsentiert worden sollte und als abschreckendes Beispiel präsentiert worden werden sollte, damit man diese Sünden nicht nachahmt. Und dieser Tod wurde gewählt, um diese Täter auch noch zu demütigen in ihrem Tod. Während wir an der anderen Stelle lesen, dass einer der zwei Mörder Vergebung bei Christus findet, will uns Johannes hier ein ganz anderes Bild zeigen. Er zeigt uns, dass Christus nicht nur den schlimmsten Tod stirbt, er zeigt uns auch, dass er den Tod inmitten der schlimmsten Menschen stirbt. Vielleicht kennt ihr die Bilder, es ist oft ein sehr beliebtes Bild für Grafiken oder auch für Malereien, wo wir einen Hügel sehen und auf diesem Hügel sind drei Kreuze, ein rechts, eins links und in der Mitte ein großes Kreuz. Sehr unwahrscheinlich, dass Jesu Kreuz größer war als das der anderen beiden. Wir wissen auch nicht, ob es höher war als das der anderen beiden. Aber die Symbolik, die wir in diesen Bildern finden, stimmt. Christus wurde eingerahmt von zwei Schwerstverbrechern und starb inmitten von ihnen. Das ist das Bild, was uns Johannes eigentlich mitgeben will. Dort wird Christus erniedrigt und gedemütigt, inmitten der schlimmsten Sünder. Wir wissen, dass wenn sie Mörder waren, dass die Strafe, die sie erhalten haben, die gerechte Strafe war. Das ist eines der ersten Gesetze, die wir im Wort Gottes finden, ist, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Wir können biblisch begründen, dass diese zwei Menschen, die mit Christus gestorben sind, die Tod verdient haben. Aber wir können nicht argumentieren, dass Jesus diesen Tod verdient hat. Und wir können auch nicht sagen, dass er diesen Tod inmitten von solchen Schwerverbrechern verdient hat. Aber was viel entscheidender an dieser Aussage ist, und dort kreuzigten sie ihn, ist der Kontext des Alten Testaments, den wir vor einigen Monaten im 5. Mose gesehen hatten. Wer am Kreuz hängt, soll verflucht sein. Wer am Holz stirbt, ist verflucht. Die eigentliche Tatsache und Symbolik, die uns Johannes hier mitgibt, ist, dass Christus hier für uns zum Fluch wurde. Was Paulus später im Galaterbrief sagt, er wurde für uns zum Fluch, denn verflucht ist, wer am Holz hängt. Und es war den Juden bewusst. Deswegen haben die Juden diesen Tod gefordert. Wir haben es schon öfter gesehen, die Juden hatten kein Problem, Leute zu steinigen, auch wenn sie es offiziell nicht durften. Aber sie wollten bewusst, dass Jesus am Kreuz hängt, damit der Fluch Gottes zum Ausdruck kommt. Er wird also dort ans Kreuz genagelt und er ist der Verfluchte, der sterben muss. Und das ist die einzige Aussage, die Johannes eigentlich hier machen will. Derjenige, der verflucht unter all den Mördern stirbt. Und deswegen lässt er alles andere weg in dem Bericht. Deswegen interessiert ihn alles andere erst einmal nicht, weil man nur eine Tatsache deutlich machen muss. In diesem Moment stirbt der König der Könige den schlimmsten Tod eines Verfluchten. Das Problem, er war der König der Könige und keiner hat es gesehen. Und das bringt uns zum zweiten Punkt. Nach der Kreuzigung betrachten wir nun das Schild. Das Schild, nachdem uns Johannes kurz und knapp beschrieben hat, was mit Jesus geschehen ist, berichtet er uns nun, was Pilatus macht. Der Apostel schreibt, dass Pilatus ein Schild geschrieben hat, auf dem stand Jesus, der Nazarener, der König der Juden. Wir können uns eigentlich ziemlich sicher sein, dass Pilatus sich versucht, damit lustig zu machen. Sein Versuch war, sich über die Juden lustig zu machen, nicht so sehr über Jesus. Man könnte manchmal sogar den Eindruck haben, dass Pilatus ein klein wenig Mitleid von Zeit zu Zeit mit Christus hatte. Aber wir wissen, dass er sich definitiv hier über die Juden lustig machen will. Ihr erinnert euch vielleicht, die Priester und Schriftgelehrten haben Jesus zu Pilatus gebracht und haben behauptet, er will sich selbst zum König machen. Doch in dem ganzen Prozess wirkte Jesus weder als ein Aufständer, weder als ein Revolutionär, noch als ein König. Er wirkte generell eher schwach. Pilatus hat relativ schnell gemerkt, dass die Anklage gegen Jesus, er wollte sich zum König machen, eher lächerlich war und er ein Vorwand war, um diesen Menschen loszuwerden. Aber die Juden haben es dennoch geschafft, Pilatus so weit zu drängen, dass er Jesus gekreuzigt hat. Und nun hängt Jesus dort und Pilatus hat das Schild über ihn oder vielleicht unter ihn gehängt. Und wahrscheinlich hatten die anderen beiden ein ähnliches Schild. Denn die Tradition oder der Brauch war, dass man nach dem Urteil ein Schild gemacht hat, wo der Name der Person drauf stand und des Urteilsspruch, der Grund, warum diese Person verurteilt worden ist. Und dieses Schild haben dann die Verurteilten um den Hals getragen oder es wurde vor ihnen hergetragen, wenn sie zu dieser Schädelstätte gegangen sind mit ihrem Kreuz auf dem Rücken. Es war das Schild, was deutlich gemacht hat, warum diese Person dort hingehen muss und warum diese Person dort sterben muss. Dann wurde das Schild, wenn sie hingen, ans Kreuz geheftet. Und das bedeutet, die anderen beiden hatten wahrscheinlich das gleiche Schild dort, stand ihr Name drauf und da stand der Grund drauf, warum sie verurteilt wurden. Doch bei Christus war es nicht nur das Schild, nicht nur der Urteilsspruch, sondern Pilatus wollte die Juden bewusst provozieren und sich bewusst über sie lustig machen und ihnen bewusst zeigen, wie lächerlich eigentlich ihre Anklage und ihr Urteil war. Pilatus wusste es und eigentlich wussten die Juden es auch, Jesus war alles andere als eine Gefahr für das Römische Reich. Er hätte alles andere als sterben müssen. Pilatus hatte den Versuch gestartet. Er hat ihn auspeitschen lassen und sich über ihn lustig machen lassen und hat ihn dann den Juden präsentiert und gesagt, hier ist euer König. Nehmt ihn wieder, er ist keine Gefahr für uns. Aber am Ende wollten die Juden, dass er gekreuzigt wird. Johannes erwähnt sogar, dass das Schild, was Pilatus anbringt, in 3 Sprachen geschrieben wurde. Und auch das ist nicht verwunderlich, denn das war üblich. Die römische Besatzung wollte sicher gehen, dass wenn jemand gekreuzigt wird, dass jeder, der vorbeikommt, genau weiß, warum diese Person gekreuzigt wird. Wie gesagt, es war eine Abschreckung, es war das Ziel, die Leute zu warnen. Zu diesem Passafest waren Juden aus dem ganzen Römischen Reich gekommen. Da waren die in Israel lebenden, die wahrscheinlich den meisten Tag Aramäisch geredet haben. Viele von in Hebräisch aufgewachsen sind. Viele von denen konnten auch Griechisch, denn Griechisch war damals sehr weit verbreitet. Es waren die, die aus Griechenland kamen, aus den griechisch sprechenden Kolonien vielleicht sogar. Und es kamen die natürlich, die auch Latein sprachen. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass wir aus Rom Juden hatten, die wahrscheinlich fließend in Latein waren. Und auch solche Juden waren dort zum Passafest. Aber interessanterweise gibt uns Johannes folgenden Kommentar. Er sagt, diese Überschrift nun lasen viele Juden, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nah bei der Stadt. Es gibt 2 Optionen. Entweder das Schild war so riesig geschrieben, dass man das von Jerusalem aus sehen konnte, aber das ist die eher unwahrscheinliche Variante. Die wahrscheinlichere Variante ist, dass Menschen dort hingegangen sind. Die Antike war eine sehr barbarische Zeit. Wir lesen oft von der zivilisierten römischen Kultur, aber wenn es was gab, was die Leute unterhalten hat, dann war das Blut und Krieg und Totschlag. Nicht umsonst haben die römischen Kaiser in den Zirken und in den Theatern Kriegsspiele aufführen lassen, bis zum Tod, bis einer dieser Gladiatoren gestorben ist. Und die Juden, wahrscheinlich genauso wie die Römer und wie die Besatzung, hatten Interesse daran zu sehen, was dort passiert. Es war kein Zufall, dass als Jesus zusammenbricht, sie einen aus der Menge nehmen konnten, der das Kreuz getragen hat, weil die Menge war dort. Die Menge hat sich das Schauspiel angeschaut. Und wahrscheinlich sind viele Juden dorthin gegangen, um zu schauen, was passiert ist. Und wahrscheinlich, um das zu machen, was wir Menschen gerne machen, um sich besser zu fühlen. Zu sehen, wer sind dieser Menschen, warum ist er verurteilt worden? Und ich bin so viel besser, dass ich nicht wegen diesem Ding am Kreuz hänge. Wir können manchmal so handeln, wenn jemand erwischt wird, weil er etwas angestellt hat, dann fühlen wir uns gut. Weil wir entweder nicht erwischt worden sind oder weil wir moralisch so viel besser sind, dass wir diese Tat nicht begangen haben. Und so können wir uns ungefähr die Juden vorstellen. Die sind dort rausgegangen, um sich moralisch besser zu fühlen. Und viele haben dieses Schild gelesen, weil der Ort nahe an der Stadt war und weil er in 3 Sprachen geschrieben wurde, das Schild. Pilatus wusste, dass es passiert. Pilatus wusste, dass die Leute kommen. Deswegen hat er dieses Schild geschrieben. Deswegen hat er dieses Schild drangehängt. Und natürlich wusste der Statthalter immer noch, dass Jesus eigentlich unschuldig ist. Doch mit diesem Schild will er zeigen, was los ist. Er macht sich über die Juden lustig. Er versucht, die Macht des Römischen Reiches zu präsentieren. Er hat den König der Juden, zum Tode verurteilt. Er hat das Römische Reich gerettet und deutlich gemacht, wer der Machthaber ist. Ich hoffe, ihr seht die Ironie, wenn wir bedenken, wer Pilatus wirklich ist, wie er sich wirklich verhalten hat. Aber den Priestern fiel dieses Schild irgendwie nicht. Die Priester dachten, was Pilatus hier auf das Schild schreibt, ist nicht das, was wir dort stehen haben wollen. Sie fangen an, sich zu beschweren. Und das bringt uns zum dritten Punkt heute Morgen. Wir haben die Kreuzigung betrachtet, wir haben das Schild betrachtet und jetzt betrachten wir den Protest. Dritter Punkt, der Protest. Nachdem dieses Schild angebracht wurde, beschweren sich die obersten Priester. Sie wollen, dass Pilatus das Schild ändert. Er soll doch lieber draufschreiben, Jesus hätte behauptet, er wäre der König der Juden. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Das hatte natürlich den Grund, dass die Priester sich niemals mit Jesus als ihren König identifiziert haben oder hätten. Sie beschweren sich bei Pilatus nicht, weil das Urteil falsch war, sondern weil sie nicht wollten, dass jeder, der dorthin geht, zu ihnen sagt, aha, das ist also der König der Juden und jetzt ist er verurteilt worden. Sie wollten nicht, dass sie mit diesem Mann in Verbindung gebracht werden als ihren König. Die Ironie mit der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass Jesus genau ihr König sein sollte. Er sollte eigentlich ihr König sein, genau deswegen ist er gekommen. König David, im Alten Testament wurde die Prophetie gegeben, dass einer aus seinem Samen der Nachkomme sein wird, der ewig auf dem Thron sitzt. Und Jesus war dieser König, doch die Priester und Schriftgelehrten wollten ihn einfach nicht haben. Jesus wurde vom Römischen Reich zu Recht verurteilt. Der König der Juden zu sein, obwohl er keine Gefahr für das Römische Reich war, war ein Todesurteil. Er war nur ein Zimmermann aus Galiläa, der Nazarener, als Pilatus ihn verhörte, macht Jesus deutlich, dass er nicht vorhat, das Römische Reich zu Fall zu bringen. Weil er gesagt hat, mein Reich ist nicht von dieser Welt, von dieser Erde. Er wurde verurteilt, obwohl er am Ende keine Gefahr für das Römische Reich war. Aber er wurde zu Recht verurteilt, weil er eben der König der Juden war. Nur die Juden wollten ihn nicht als ihren König haben. Johannes beginnt sein Evangelium in Kapitel 1, Vers 11 mit folgendem Satz. Er kam, und das ist Christus, in sein Eigentum und die Seinen, das war das Volk der Juden, nahmen ihn nicht auf. Johannes bezeichnet sogar das Volk als Christi Eigentum, was rechtlich die Sprache war, die man damals verwendet hat, wenn man von König und Volk gesprochen hat. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und deshalb wollten die obersten Priester ein anderes Schild, denn sie haben ihn niemals als König akzeptiert. Sie wollten ihn niemals als ihren Herrscher haben. Sagen sie zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin der König der Juden. Nicht nur, dass Pilatus sich weigert, das zu tun, es wäre rechtlich wahrscheinlich auch gar nicht gegangen, denn die Behauptung, König zu sein, wäre allein kein Grund für ein Todesurteil gewesen. Hätte Jesus einfach nur behauptet, er wäre ein König gewesen, hätte Pilatus nichts in der Hand gehabt, denn was hätte er tun sollen? Selbst wenn Jesus versucht hätte, eine Armee aufzustellen oder zu sammeln, hätte er selbst deswegen kein Todesurteil erhalten müssen. Er wäre nur ein Aufrührer gewesen, jemand, der Unruhe gestiftet hätte. Man hätte ihn wahrscheinlich abgemahnt, man hätte ihn vielleicht sogar wirklich geschlagen und gefoltert, aber man hätte ihn wieder gehen lassen. Wir sehen das später in Apostelgeschichte 21, wenn Paulus nach Jerusalem kommt, da wird er festgenommen, weil die Juden einen riesen Aufruhr machen und die römische Besatzung dachte, das ist derjenige, der vor einiger Zeit schon mal eine Revolution versucht hat zu starten und den wir wieder laufen lassen haben. Das, was die Römer gemacht haben, sie haben jemanden festgenommen, sie haben ihn gefoltert und haben ihn dann wieder laufen lassen, wenn er keine große Gefahr war. Der König der Juden war doch jemand, dem das Volk der Juden auch gehorchte, und zwar das ganze Volk. Und es waren sich die Römer bewusst, die Juden bis zum heutigen Tag haben ein so starkes Volksempfinden, dass wenn sie wirklich ein Nachkommen Davids auf den Thron setzen könnten in Jerusalem, neben dem Tempel, würden alle Juden das machen. Und es war zum Zeit der Römer nicht anders. Die Römer wussten, wenn er wirklich der König der Juden gewesen wäre, dann wäre das ganze Volk hinter ihm gestanden. Deswegen musste auf dem Schild stehen, der König der Juden. Hier sehen wir wieder, wie Pilatus versucht, die Juden zu provozieren. Er war sich bewusst, dass Jesus nicht ihren König war. Aber er wollte es ihnen unter die Nase reiben, was sie getan haben. Er wollte ihnen unter die Nase reiben, dass sie sich lächerlich machen, wenn sie diesen Mann kreuzigen lassen. Die Priester haben sich bei Pilatus beschwert, doch es scheint Pilatus egal zu sein. Er hat geschrieben, was er geschrieben hat. Er wird es nicht ändern. Johannes schreibt, Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Es wirkt wie Sturheit, aber auch hier dürfen wir die Ironie nicht übersehen. Während der ganzen Verhandlung hat Pilatus immer das getan, was die Juden wollten. Pilatus hat mehrmals versucht zu sagen, wer ist schon dieser Jesus? Lasst ihn doch einfach frei, ignoriert ihn doch. Und er hat immer wieder nachgegeben. Er hat immer wieder das getan, was die Priester von ihm wollten. Jedes Mal, wenn er Jesus freilassen wollte, haben die Juden Druck gemacht und er hat einen Rückzieher gemacht. Doch jetzt, wo eigentlich alles zu spät ist, fängt Pilatus auf einmal an zu zeigen, wer das Sagen hat. Jetzt, wo es eigentlich zu spät ist, irgendwie seine Autorität zu zeigen, seine Autorität spielen zu lassen, sagt er, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Die Ironie ist, dass er dann, wenn es eigentlich am Ende irrelevant ist, auf einmal seine Rolle ernst nimmt und durchzieht. Doch die Ironie geht weiter, indem er die Juden verärgert und sich weigert, das Schild zu ändern, hängt er damit den eigentlichen Titel Jesu aus. Er weigert sich, das zu machen, was er tun sollte, und damit steht er dazu, dass er Jesus zu dem gemacht hat, der Jesus ist, nämlich der König der Juden. Und das bringt uns zum vierten und letzten Punkt, zum kürzesten Punkt heute Morgen. Wir haben gesehen, die Kreuzigung, wir haben das Schild betrachtet, wir haben den Protest betrachtet und jetzt sehen wir die Wahrheit. Pilatus antwortete den Juden, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und was Pilatus geschrieben hat, ist die Wahrheit. Natürlich wusste Pilatus nicht, dass er damit die Wahrheit verkündet, dass er damit die Wahrheit aufschreibt, aber es war die Wahrheit. Jesus war und ist der eigentliche König der Juden. Und auch wenn die Juden ihn nicht als König angenommen haben, so ist er mindestens der König der Kirche. Wenn nicht sogar, und dafür haben wir sehr viele Beweise, der König der ganzen Welt. Er hat zwar ein sehr ungehorsames Volk in seiner Welt, aber er ist der König. Nach der Auferstehung, was wir in wenigen Wochen betrachten werden, gibt Jesus seinen Jüngern den Auftrag, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Und er beginnt es mit, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und da macht Jesus deutlich, dass er der Herrscher ist über allem, über das gesamte Universum. Paulus sagt über Jesus in Kolosser 1, dieser, das ist Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Christus ist also nicht nur derjenige, der die Macht über alles hat, weil er alles für sich selbst geschaffen hat, sondern Christus ist auch derjenige, der von Gott dem Vater als der Herr, als das Haupt über die Kirche gesetzt worden ist, über den Leib der Gemeinde. Christus ist der ewige, der einzig wahre, ewige König der Kirche. Das Paradoxe ist, dass er hier im Johannesevangelium schwach wirkt. Er wirkt so als derjenige, der keine Macht hat. Er ist derjenige, der am Ende den schamvollen Tod stirbt. Doch er stirbt als der König seines Volkes. Er tut das, was wahrscheinlich die meisten Könige nicht tun. Er ist derjenige, der nach vorne tritt, um für sein Volk zu sterben. Der stirbt als derjenige, der danach auferstehen wird und bis in alle Ewigkeit regiert, bis alle Herrschaften und alle Regierungen und alle Gewalten unter seinen Thron, unter seine Füße gestellt worden sind. Diese Wahrheit muss für uns eine Folge haben. Und die Folge ist, dass wir ihm alle Ehre geben, dem wahren König. Wenn wir die aktuelle politische Bühne betrachten, dann haben wir ganz viele Charaktere, die ihre Ehre verlangen. Die verlangen, dass sie Ruhm erhalten. Wir haben diejenigen, die sich selbst sogar als Gott aufspielen. Wir haben diejenigen, die versuchen, die Presse niederzuhalten, damit ja nichts Schlechtes über sie berichtet wird. Wir haben diejenigen, die versuchen, mit allen Mitteln in der Presse zu sein, um bekannt zu werden. Doch Christus ist der einzige Herrscher, der einzige König im gesamten Universum, dem alle Ehre gebührt. Er sollte und muss von uns, seinem Volk, verherrlicht werden. Bedeutet, wir müssen sein Wort studieren, das, was er verkündet hat, das, was er für sein Volk bestimmt hat, und danach müssen wir leben. Doch unser König ist nicht wie der Herrscher dieser Welt, wie die Herrscher dieser Welt. Er ist kein rücksichtsloser Diktator, er ist der ewige, gnädige Gott. Er ist der Heiland, er ist der Herrscher über das ganze Universum, der uns auch gibt, was wir benötigen. Er versorgt und beschützt uns. Und ich kann die Frage des Katechismus nicht oft genug zitieren, wenn der kleine Katechismus fragt, wie übt Christus das Amt des Königs aus, ist die Antwort, Christus übt das Amt des Königs aus, indem er uns sich selbst unterordnet. Und dann heißt es, gegen unsere und seine Feinde kämpft. Christus ist derjenige, der für uns kämpft. Christus ist ein anderer König wie alle Könige der Welt. Er versorgt uns und er beschützt uns. Und deshalb sollten wir ein Volk sein, das nicht ungehorsam ist, sondern das aus lauter Dankbarkeit ihm gegenüber gehorsam ist und ihm alle Ehre gibt. Lasst uns.